Mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, Verse 15 bis 19. Jesus fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Du bist glücklich zu preisen, Simon, Sohn von Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich sage dir, du bist Petrus, Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Auffällig im Predigttext ist die Gegenüberstellung zweier Aussagen. In Vers 15 bekennt Petrus gegenüber Jesus: Du bist der Christus. Und in Vers 18 bestätigt daraufhin Jesus gegenüber Petrus: Du bist der Felsen. Zum Ausdruck kommt hier die enge Verbindung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist dadurch geprägt, dass sie bekennt: Jesus ist der Christus, Gottes Sohn. Und Jesus setzt seine Gemeinde als Versammlung auf der Erde ein, die darüber urteilt, ob ein Mensch gerettet ist oder nicht. Die selige Versammlung der Christen und ihre Vollmacht, das ist das Thema. Der erste Predigtpunkt, da geht es um die Glückseligkeit der Christen. Freu dich, wenn du von Herzen bekennen kannst: Jesus ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. In Vers 15 fragt Jesus die 12 Apostel: Für wen haltet ihr mich? Wer bin ich eurer Meinung nach? Die 12 Apostel hat Jesus auserwählt. Er hat sich ihnen in besonderer Weise offenbart. Sie sind Zeugen von dem, was er gesagt und getan hat. Jesus hat sie als einen heiligen Überrest aus Israel ausgesondert. Sie sollen einmal Israel und den übrigen Völkern bezeugen, wer Jesus ist. Dafür müssen sie aber erst einmal selber begriffen haben, wer er ist. Es ist dann einmal mehr Petrus, der in Vers 16 um keine Antwort verlegen ist. Er antwortet stellvertretend für die anderen Apostel. Die sind sich alle einig: Jesus ist der versprochene Retter. Besteht kein Zweifel. Das, was er bislang gesagt und getan hat, bestätigt das. Petrus, kurz und knapp, sagt er: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist sich dessen gewiss, dass Jesus der im Alten Testament verheißene Messias ist. Er und die anderen Apostel glauben, dass er der versprochene Nachkomme aus der Königsdynastie von David ist. Durch ihn wird Gott seine endgültige Herrschaft aufrichten. Von dieser Herrschaft, die der Messias aufrichtet, ist im Alten Testament an manchen Stellen die Rede, insbesondere Psalm 2. Den könnte ich jetzt ganz vorlesen, mache ich aber nicht. Die letzten Verse. Nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz suchen bei ihm. Das ist eine eindrückliche Schilderung des kommenden Messias. Er wird als höchster König Gottes Herrschaft über die ganze Welt ausbreiten. Er selbst ist heilig, Gott selber hat ihn eingesetzt und er ist erfüllt von Gottes Heiligkeit. Er bringt Gottes Volk gegen alle Anfeindungen der Völker sicher unter Gottes gnädige Herrschaft. Und dann spricht Petrus in Vers 16 von Jesus weiter als dem Sohn des lebendigen Gottes. An dieser Stelle hat Petrus noch nicht vor Augen, dass Jesus der ewige Sohn Gottes ist. Tatsächlich, bis zu dieser Stelle haben die Apostel die wichtigsten Dinge des Evangeliums noch nicht begriffen. Ist aber auch nicht so schlimm. Jesus bleibt bei ihnen und er wird ihnen offenbaren, auf welche Weise er das Heil vollbringt. Mit dem Titel Sohn Gottes beschreibt Petrus aber richtig, dass Jesus der versprochene König ist, den Gott als seinen Sohn ansieht und als Herrscher über die ganze Welt eingesetzt hat. Gleichwohl beabsichtigt Matthäus als Evangelist mit dem Bekenntnis von Petrus noch mehr zum Ausdruck zu bringen, Jesus ist der ewige, menschgewordene Sohn Gottes. Jesus hat keinen irdischen Vater. Er ist von der Jungfrau Maria empfangen und geboren worden. Und in diesem Sinne als ewigem Sohn Gottes hat Jesus im Matthäusevangelium schon gesprochen, Kapitel 11, Vers 27. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Und dem heiligen Überrest, dem will der Sohn es offenbaren, dass er vom Vater kommt und mit ihm in ewiger Gemeinschaft steht. Es ist aber richtig, dass Petrus überhaupt Jesus für den versprochenen Retter hält. Es bezeugt, dass er bei aller Schwachheit im echten Glauben mit ihm verbunden ist. Und Jesus versichert ihn denn auch in Vers 17, dass sein Bekenntnis der Wahrheit entspricht. Simon, Sohn von Jona, so wird Petrus angesprochen. Und diese außergewöhnliche Anrede erklärt sich aus dem Zusammenhang. Petrus hat sich zu Jesus als dem Sohn des lebendigen Gottes bekannt. Petrus aber ist lediglich ein normaler Mensch mit einem normalen irdischen Vater. Simon, Sohn von Jona. Er gehört zu einer sterblichen Menschheit, die Jesus mit dem Ausdruck Fleisch und Blut kennzeichnet. Woher kommt es also, dass Petrus erkannt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das hat ihm der Vater von Jesus offenbart. Nicht sein eigener Vater, Jona, sondern der Vater im Himmel. Anders war es nicht möglich, dass Petrus erkannte, wer Jesus ist. Und so wie mit Petrus ist es mit den anderen Aposteln und mit allen, die erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie kommen zum Glauben, wenn Gott es ihnen aus Gnade schenkt. Und dann preist Jesus Petrus glücklich, dass der Vater an ihm mit seiner Gnade gehandelt hat, dass er ihm die Augen dafür geöffnet hat, wer Jesus ist. Jeder von euch, der erkannt hat, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, hat Anlass, sich zu freuen. Denn das hat er sich nicht selber eingeredet. Das hat Gott, der Vater, ihm ins Herz geschrieben. Es wird im Evangelium von Jesus Christus klar und deutlich bezeugt, wer Jesus sein Leben als persönlichem Herrn und Erlöser anvertraut, dem vergibt Gott alle Schuld und bringt ihn unter seine gnädige Herrschaft. Und was den Glauben an Jesus beinhaltet, welches Zeugnis ist dort maßgeblich für uns? Kein anderes als das der 12 Apostel. Glücklich zu preisen bist du, wenn der Jesus, an den du glaubst, der von den Aposteln bezeugte Retter ist. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Der Evangelist Matthäus berichtet davon, dass Petrus und die anderen Apostel bis zur Auferstehung von Jesus nicht begriffen haben, auf welche Weise er die Erlösung bringt. Unmittelbar nach unserem Predigttext, da berichtet Matthäus, danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Petrus und die Apostel können bis zu diesem Zeitpunkt mit einem gekreuzigten Retter nichts anfangen. Erst nach seiner Auferstehung haben sie verstanden, dass Jesus sterben musste. Und dann, nach seiner Himmelfahrt, hat er ihnen den Heiligen Geist gesandt. Der hat sie an alles erinnert, was Jesus sie jemals gelehrt hat, als er bei ihnen war, und was der Hauptinhalt ist, was die Eckpfeiler im Zeugnis der Apostel über Jesus sind. Das will ich mir mit euch noch mal kurz vor Augen führen. Also was glaubt einer, wenn er den rettenden Glauben hat? Er glaubt erstens daran, dass Jesus Christus als Sohn Gottes göttliche Würde hat. Wir haben das Nizänum gesprochen. Das ist ein grandioser Wurf der Kirchengeschichte. Die frühe Kirche hat die Einheit 3 göttlicher Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Dreieinigkeitslehre zusammengefasst. Der Hauptzweck dieser Lehre besteht darin, uns zur Anbetung von Jesus Christus als dem menschgewordenen Sohn Gottes zu bewegen. Dies ist heilsnotwendig, soll aber auch nicht in dem falschen Bewusstsein, in der falschen Überzeugung geschehen, wir würden dann eben zu 2 Göttern beten, dem Vater und dem Sohn. Zu 2 Göttern zu beten oder zu 3, das ist nach der Bibel ganz klar Götzendienst. Das sollen wir nicht machen. Die Dreieinigkeitslehre dient dazu, dass jeder mit gutem Gewissen zu Jesus betet, in der Überzeugung, das erste Gebot zu erfüllen. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das muss man erstmal verinnerlichen. Der Heilige Geist bewirkt das durch das Zeugnis der Apostel. Das ist eine wunderbare Wahrheit, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 3 göttliche Personen sind in einem göttlichen Wesen. Was glaubt einer weiter, wenn er den rettenden Glauben hat? Er glaubt, dass Jesus Christus eine Person mit 2 verschiedenen Naturen ist. Jesus ist wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Gottes Sohn war schon von Ewigkeit her beim Vater. Und dann, vor mittlerweile 2000 Jahren, ist er Mensch geworden, ein für alle Mal. Er ist jetzt auf der einen Seite für immer Teil der neuen Menschheit und ihr Anführer. Jesus nennt die, die an ihn glauben, seine Brüder und Schwestern. Auf der anderen Seite beten wir zu ihm als unserem göttlichen Herrn und Erlöser. Also Dreieinigkeit, Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott. Was glaubt einer noch, wenn er den rettenden Glauben hat? Er glaubt, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Jesus Christus hat damals vor 2000 Jahren wirksam und endgültig die Strafe all derer wirksam auf sich genommen, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen würden. Die Wirksamkeit seines Todes hat der Vater dadurch unter Beweis gestellt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott hat Jesus zum Herrn der ganzen Welt und der Gemeinde erhoben. Er ist unser oberster Priester und ist ein für alle Mal in das himmlische Heiligtum vorausgegangen. Von dort aus sendet er uns den Heiligen Geist, der uns im Glauben bewahrt und mit großer Vorfreude auf die Vollendung erfüllt. Als Christen freuen wir uns darauf, dass Jesus Christus bald wiederkommt und Gottes Herrschaft vollendet. Was beinhaltet der rettende Glaube an Jesus noch? Das ist nebenbei in jedem guten Bekenntnis aufgeführt. Ihr habt so eins. Ihr seid eine bekennende evangelisch-reformierte Gemeinde. Aber ich habe bemerkt, in manchen Gemeinden, da wird die Ethik ein bisschen hinten angestellt. Jesus hat wesentliche Dinge, moralische Dinge gelehrt, die zentral sind. Ihr habt das gehört in der Schriftlesung, 1. Johannesbrief. Wer seinen Bruder nicht liebt, ist vom Teufel. Ups. Jesus hat herausgestellt, dass sein Hauptgebot, also er ist unser Herr und er legt fest, was wir tun und lassen. Er hat herausgestellt, dass sein Hauptgebot darin besteht, Gott von ganzem Herzen zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Damit fangen wir als Christen an. Wir wollen unser Leben in dieser Liebe führen. Jesus hat betont, wie wichtig es ist, anderen gerne zu vergeben und in Demut und Dienstbereitschaft die Einheit einer Ortsgemeinde zu bewahren. Was verinnerlicht jemand noch, der wirklich an Jesus glaubt? Er hat verinnerlicht, wozu Jesus ihn hier auf der Erde gelassen hat. Warum also nicht jeder, der zum Glauben kommt, gleich entrückt wird? Weil wir hier einen Auftrag haben. Jesus hat uns hier als seine Zeugen zurückgelassen. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu bezeugen, das Menschen rettet. Nimmt man das alles zusammen? Also, was glaubt ein Mensch, der rettenden Glauben hat? Dann kann man das zusammenfassen mit den Worten: Jemand, der an Jesus glaubt, der hat ihn als das höchste Gut, als die größte, herrlichste Gabe Gottes umfangen und hat an ihm und dem Vater die allergrößte Freude, die kein Geringerer als der Heilige Geist selber ihm schenkt. Das ist rettender Glaube. Freue dich, wenn du von ganzem Herzen bekennen kannst, Jesus Christus ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Er ist mein persönlicher Erlöser. Der zweite Punkt. Ihr urteilt im Auftrag von Christus darüber, ob ein Mensch gerettet ist oder nicht. Ludwig hatte kurz nachgehakt, als er das Thema gelesen hat, ob das wohl passen würde für heute. Guck mal. Ich lese nochmal die Verse 18 und 19. Ich sage dir, du bist Petrus, Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus vergleicht hier die Gemeinde mit einem Tempelgebäude. Sie ist Gottes Tempel auf der Erde und so etwas wie der Eingang ins Himmelreich. Die Gemeinde urteilt in der Vollmacht, die Jesus ihr gegeben hat, darüber, wer zu ihr gehört und wer nicht. Sie zeigt den Menschen an, wer gerettet ist und wer nicht. Sie lehrt, was den rettenden Glauben an Jesus Christus ausmacht. Sie urteilt, soweit dies in ihrer Macht steht, darüber, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Diese Vollmacht kann dadurch nachvollzogen werden, indem wir dieses Bild von der Gemeinde als Tempel Gottes vertiefen. Der Vergleich der Gemeinde mit dem Tempel Gottes fängt schon bei dem Wortspiel mit dem Namen Petrus an. Der Name Petrus war damals nicht existent. Den gab es nicht. Das ist ein von Jesus erfundener Spitzname für Simon, dessen Vater Jona war. Eigentlich bezeichnete dieser Name Petrus oder Petra sowas wie einen Felsen oder ein Felsmassiv. Jesus vergleicht Petrus bildlich mit einem Felsmassiv, auf dem er seine Gemeinde bauen wird. Petrus wird mit einem Fundament aus Felsen verglichen. Jesus ist der Baumeister und die Gemeinde ist das Gebäude darauf, beziehungsweise der Tempel Gottes. Jetzt geht es hier nicht darum, dass Petrus als Oberhaupt der Christenheit eingesetzt wird. Wir sind ja nicht katholisch hier, ne? Er ist auch nicht der Erste in einer Reihe von Päpsten. Nein, Petrus steht hier stellvertretend mit für die anderen Apostel. Die werden nach der Auferstehung von Jesus das verbindliche Zeugnis über ihn ablegen. Und uns Nachgeborenen liegt dieses Zeugnis in Gestalt des Neuen Testamentes vor. Hier haben wir das für alle Zeit verbindliche Zeugnis über Jesus. Wer Jesus kennen will, wer gerettet werden will, muss dieses Zeugnis lesen, hören, verinnerlichen. Petrus und die Apostel sind also in diesem Bild das Fundament der Gemeinde. Der Apostel Paulus schreibt ganz Ähnliches, Epheser 2 von Vers 19, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der wichtigste Stein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also auch hier sind die Apostel das Fundament der Gemeinde als Tempel Gottes. Jesus ist zum Teil in diesem Bild auch der wichtigste Stein im Tempel. Er ist aber auch selber aktiv als Baumeister. Also ihr merkt schon, das ist ein Bild, man darf manches nicht übers Knie brechen. Entscheidend sind nicht die 12 Apostel für die Gemeinde, sondern Jesus und das sein den Aposteln anvertrautes Zeugnis über ihn. Es ist seine Gemeinde, Jesu Gemeinde, Vers 18. Sie gehört ihm und er bringt sie durch seine Gnade hervor. Vielleicht etwas zum Ausdruck. Wenn Jesus hier von Gemeinde spricht, gebraucht er ein Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments für Gottes Volk im Alten Bund verwendet worden ist. Das heißt, wenn er von seiner Gemeinde spricht, dann nimmt Jesus die Funktion, die Rolle Gottes ein. Es ist sein Volk. Schon im Alten Bund hat Gott dafür Sorge getragen, dass es immer einen heiligen Überrest von Gläubigen in Israel gegeben hat. Und diesen heiligen Überrest ruft Jesus zu seiner Zeit heraus und sammelt sie um sich herum. Ja, Gemeinde kann man gut mit dem Ausdruck Versammlung übersetzen. Bis heute sammelt Jesus als auferstandener Herr um sich herum seine Gemeinde. Sie ist vor ihm eine Einheit von Menschen, die durch Glauben errettet worden sind und noch errettet werden. Als bekennende Gemeinde habt ihr euch Bekenntnisse gegeben und eins davon kommt eigentlich jeden Sonntag hier zur Sprache, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Da heißt es in einer Zeile: Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Das Wort Glauben hat hier eine etwas andere Bedeutung, als wenn ihr bekennt: Ich glaube an Jesus Christus. Glauben im Sinne von Vertrauen, ne, das gilt im Blick auf Jesus. Ihr habt euer Leben Jesus Christus als eurem Retter anvertraut, nicht der Gemeinde, keiner Kirche. Aber im Vertrauen auf Jesus und seine Macht glauben wir daran, dass es die eine christliche Kirche gibt. Damit ist keine weltweite von Menschen gemachte Organisation gemeint, sondern Jesus hat als der Herr der ganzen Welt eine Gemeinde, welches die Gemeinschaft aller Gläubigen und ihrer unmündigen Kinder ist. Sie ist für uns Menschen nicht als solche zu erkennen. Für Christus aber schon. Wer sein Leben Jesus anvertraut, der tritt ein in die weltweite Gemeinde. Wesentlich ist für ihn aber, dass er sich zu einer Ortsgemeinde zählt. Die ist so etwas wie die Repräsentation der weltweiten Gemeinde. Also ihr könnt keine Gemeinde, ihr könnt nicht sinnvoll Gemeinschaft haben mit Christen in Argentinien oder in Paraguay. Hier in Osnabrück, hier spielt die Musik für euch. Ja, das Neue Testament unterscheidet die weltweite und unsichtbare Gemeinde von der Ortsgemeinde. Eine Ortsgemeinde ist eine Gemeinschaft von Christen, die sich regelmäßig an einem Ort versammelt, um auf Gottes Wort zu hören, Gott in Liedern und Worten anzubeten, die Sakramente zu halten und einander als Familie Gottes zu dienen. Wenn im Neuen Testament von der Zugehörigkeit zur Gemeinde die Rede ist, dann liegt die Betonung ganz klar auf der Ortsgemeinde. Christen sollen nach Gottes Willen einer Ortsgemeinde angehören. Zum Beispiel kommt das in Hebräer 10 deutlich zum Ausdruck von Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Eure endgültige Errettung ist damit verbunden, dass ihr im Glauben ausharrt. Oder anders gesagt, dass Gott euch im Glauben bis zum Ende bewahrt. Ein wesentliches Mittel, durch das er euch im Glauben bewahrt, ist die Ortsgemeinde von Brüdern und Schwestern. Hier ist der Ort, wo Gott, der Heilige Geist, seine Gaben verteilt zum Aufbau der Gemeinde als Tempel Gottes. Es ist darum typisch für einen Menschen, der den rettenden Glauben an Jesus Christus hat, dass er, wenn möglich, regelmäßig zu einer Ortsgemeinde geht und sich dort mit anderen als einer verbindlichen Gemeinschaft von Gläubigen zusammenschließt. Jesus spricht dann in Vers 18 weiter von Mächten, die sich gegen die Gläubigen wenden. Sünde, Tod und Teufel. Die Rede ist von den Toren des Totenreichs. Er bezeichnet hier den Tod in seiner Macht. Der wird hier bildlich als eine Person aufgefasst, die Angehörigen von Gottes Volk unter seine Herrschaft bringen möchte, in das Reich des Todes. Der Tod auch nicht der Teufel können die Gemeinde überwältigen. Denn sie gehört Jesus. Sie wird von ihm gebaut, er ist in ihr gegenwärtig mit seinem Heiligen Geist. Sie hat, wenn man so will, schon am Himmelreich angedockt. Und Vers 19, Jesus hat ihr die Schlüssel zum Himmelreich gegeben. Ja, Jesus vertraut Petrus und den übrigen Aposteln die Schlüssel zum Himmelreich an. Und diese Schlüssel sind weitergereicht worden von einer Generation zur nächsten. Die Apostel stehen hier stellvertretend für die Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus übt, was das Himmelreich anbetrifft, sowas wie einen Schlüsseldienst aus. Sie handelt im Auftrag von Jesus und lässt Menschen hinein ins Himmelreich oder auch nicht. Ja, wie ist das zu verstehen? Die Rede von der Schlüsselgewalt ist bildlich. Das Himmelreich, Gottes gnädige Herrschaft, ja, die Gemeinde von Jesus wird hier wieder mit einem Tempel verglichen. Und die Gemeinde, insbesondere Gemeindeleiter, entscheiden darüber, wer hineinkommt und wer nicht. Sie entscheiden aber nicht in eigener Vollmacht, sondern im Auftrag von Jesus. Daher muss die Gemeinde, wenn sie ihre Vollmacht ausübt, sich nach der Offenbarung Jesu richten. Dort im Neuen Testament findet sie die Kriterien, anhand derer sie prüft, ob ein Mensch zu Christus gehört oder nicht. Das ist in unserer Zeit nötiger denn je. Viele geben vor, christlichen Glauben zu vertreten und reden über Jesus lauter Unwahrheiten. Die Gemeinde muss solche Dinge bewerten. Aus Liebe zum Mitmenschen. Sie bewertet, ob ein Mensch, insbesondere ein Mensch, der eben sagt, ja, ich bin Christ. Ich glaube, ich bin mit Gott im Reinen. Dann haken wir als Gemeinde nach, wenn wir ihn noch nicht kennen. Okay, woran machst du das fest, dass du mit Gott im Reinen bist? Ja, ich war schon immer in der Kirche. Ich bin getauft. Wo ist das Problem? Und dann können wir ihm sagen, ja, das Problem liegt darin, dass du Jesus nicht hast. Ja, Schlüsseldienst hat auch eine sehr positive Seite. Einer bestätigt dem anderen die Rettung im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Und bei denen, die nach unserem Urteil nicht dem Evangelium glauben, denen erklären wir das Evangelium, wir rufen sie zur Umkehr in der Hoffnung, dass auch sie gerettet werden. Vers 19 sagt Jesus am Schluss, was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Es gilt hier vom Grundsatz her, wenn jemand keine regelmäßige und verbindliche Gemeinschaft mit Christen sucht, dann lebt er auch nicht unter Gottes gnädiger Herrschaft. Auch hier wieder aus dem 1. Johannesbrief. Wer seinen Bruder nicht liebt, stammt nicht von Gott. Also die Liebe, die sich in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen zeigt, ist ein klarer Hinweis darauf, dass jemand von Gott zu neuem Leben geboren worden ist und Bürger des Himmelreiches. Es kann sein, dass eine Ortsgemeinde jemanden aufnimmt, der zwar den Glauben bekennt, aber nicht errettet ist. Ja, eine Gemeinde ist fehlbar, sie kann sich irren. Das soll sie aber nicht daran hindern, die Schlüsselgewalt, die Jesus ihr gegeben hat, nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben. Die Gemeinde ist eben noch auf der Erde. Sie hat schon jetzt die unfehlbare Offenbarung von Jesus, die er ihr durch die Apostel überliefert hat. Auf dieser Grundlage ist sie gut gerüstet, die Schlüsselgewalt mit geistlicher Vollmacht auszuüben. Und sie soll sich nicht scheuen, das zu tun. Es gibt keine andere Instanz hier auf der Erde, die dazu klare Dinge sagt, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Alle anderen lügen hier. Oder wissen es nicht. Wir wissen es durch das Zeugnis der Apostel, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es ist also ein Akt der Nächstenliebe, diese Schlüsselgewalt auszuüben. Ja, was die Gemeinschaft von Gläubigen in einer Ortsgemeinde anbetrifft, Gott gebraucht die Geschwister so, dass einer den anderen im Glauben stärkt und in seiner Gewissheit beflügelt, Gottes Kind zu sein. Ich bin, liebe Geschwister, davon überzeugt, dass das hier in eurer Gemeinde geschieht. Es ist mir eine Ehre, dass ich mit euch euren 25-jährigen Gemeindegeburtstag feiern kann. Ich war am Anfang bei der Gründung mit dabei. Ja, ihr könnt Gott von Herzen dafür danken, dass er euch durch die Jahre hindurch als Gemeinde bewahrt hat. Dreimal Amen dazu. Dankt ihm für den lebendigen Glauben an Jesus Christus, den er euch schenkt. Dankt ihm für seine Liebe, durch die er euch in Jesus Christus mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Dankt ihm für die Gemeinschaft der Heiligen, für die gegenseitige Liebe, mit der er euch als Familie Gottes erfüllt. Dankt ihm für diese Würde, dass ihr seine Zeugen sein sollt in der Welt. Ihr weist den Menschen den Weg ins Himmelreich. Durch euch und alle anderen Gemeinden auf der Welt wird unser Herr Jesus Christus sein Werk vollbringen. Er wird Menschen aus allen Völkern, eine riesige Schar, eine große weltweite Gemeinde unter seine gnädige Herrschaft bringen. Ich wünsche euch als Gemeinde und jedem Einzelnen von euch, dass Jesus Christus, unser Herr, ihn mit großer Hoffnung auf die Vollendung erfüllt, sodass er auch schwierige Zeiten in diesem Erdental ertragen kann. Er, unser Herr, beseele euch, dass ihr ihm auf dem Weg in die Vollendung mit großer Vorfreude dient. Ich schließe mit Worten aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 11 bis 14. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Amen.